Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Willkommen im Hörsaal. Ja, und bevor wir zum Vortrag kommen, habe ich noch einen Tipp für euch oder ja, eine Einladung vielmehr. Der Hörsaal geht wieder auf Tour. Ihr könnt uns live erleben. Und zwar sind wir am 11. Oktober zu Gast beim Beats & Bones Festival für Wissenschaftspodcast. Und dafür verschenken wir Tickets. Worum es in unserem Live-Podcast geht und wie ihr mit etwas Glück an diese Tickets kommt, das verrate ich euch nach dem Vortrag. Infos findet ihr dazu auch auf deutschlandfunknova.de und in den Shownotes. So, und für diese Folge habe ich euch eine der ganz großen Fragen mitgebracht. Ist es bald möglich, Leben im Labor zu erschaffen? Die Molekularbiologin Kerstin Göpfrich, die versucht genau das.
Was ist Leben? Lässt sich Leben künstlich herstellen? Ist es möglich, eine lebendige Zelle, also die kleinste Einheit von Leben, aus molekularen Bausteinen zusammenzusetzen? Können wir DNA und RNA als Baumaterial verwenden, um eine funktionierende Zelle von Grund auf neu aufzubauen? Wenn ich jetzt einen Chip in ein Lebewesen einbringe, ist das jetzt künstlicher oder natürlicher, als wenn ich dessen Gene verändere? Es geht wirklich um Baukunst in der Nanowelt. Es ist ganz, ganz wichtig, auch über die Risiken zu sprechen. Was ist, wenn das außer Kontrolle gerät? Das ist quasi Evolution.
Total spannend, finde ich. Und gleichzeitig bekomme ich irgendwie auch so ein bisschen Gänsehaut. Vielleicht habt ihr das auch. Aber bevor jetzt gleich jemand direkt sagt, das geht ja gar nicht, das darf man nicht, lasst uns erstmal zuhören, was da genau passiert in der synthetischen Biologie. So heißt nämlich der Forschungszweig, der sich eben genau damit befasst, aus unbelebten Bausteinen sozusagen belebte Organismen herzustellen. Kerstin Göpfrich, die ihr gerade schon gehört habt, ist Professorin am Zentrum für Molekulare Biologie der Uni Heidelberg und sie leitet die Forschungsgruppe Biophysical Engineering am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung, ebenfalls in Heidelberg, unter anderem. Ja, und sie forscht daran, eine künstliche Zelle herzustellen. Und zwar aus Bausteinen, die sie selbst dafür entwirft, zum Beispiel mit DNA-RNA-Nanotechnologie. Und wie sie das genau macht und warum, wie weit die Forschung da schon ist, was das überhaupt bringen soll und auch wie gefährlich das vielleicht sein könnte, das erklärt sie euch gleich alles in ihrem Vortrag. Puzzle des Lebens, wie der Bau künstlicher Zellen unser Leben verändern wird. Das ist der ganze Titel. Gehalten hat sie den Vortrag am 23. November 2023 im Rahmen der Reihe Dialog im Museum der Daimler und Benz Stiftung. Ja, und noch ein Mini-Beipackzettel vorher. Wenn ihr gleich Begriffe hört, wie Lipide oder Kompartimente und so gar nichts damit anfangen könnt, lasst euch nicht verunsichern. Am Ende lässt sich das im Zusammenhang total gut verstehen. Ich bin offen gestanden auch kein Biocrack, das habe ich ja an der Stelle schon ein paar Mal gesagt. Aber ich habe einfach ein bisschen nachgeschlagen, ja, und dabei dann eben auch noch ein bisschen mehr gelernt. So, und jetzt Kerstin Göpfrich über den Bau künstlicher Zellen.
Ich war etwa 6 Jahre alt. Ich kam von der Schule nach Hause. Es war kurz vor der Adventszeit und meine Mutter hat mir gebeichtet, dass es das Christkind nicht gibt. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich bin hochgegangen in mein Zimmer, ich habe geweint und irgendwann schmiedete ich einen Plan. Ich habe mir einen Zettel und Stift geholt und ich habe mich ans Fenster gesetzt. Ich dachte, wenn es das Christkind wirklich nicht gibt, vielleicht kann ich ja wissenschaftliche Beweise liefern, dass meine Mutter doch nicht recht hat. Also setzte ich mich ans Fenster und wartete und wartete und wartete und natürlich kam das Christkind nicht vorbei. Irgendwann begann ich dann aus meiner Fantasie heraus zu malen. Ich begann zu malen ein fotorealistisches Bild von dem Christkind, das ich dann meiner Mutter als scheinbar wissenschaftlichen Beweis dafür lieferte, dass es das Christkind also doch geben muss. Ja. Das hat natürlich nicht funktioniert. Es hat ein bisschen gedauert und ich habe verstanden, dass es nichts bringt, seine Daten zu fälschen, dass Experimente reproduzierbar sein müssen und dass es vielleicht andere Fragen gibt, die genauso magisch sind wie die Frage von Christkind. Was ist es, was mich so wütend gemacht hat? Ich glaube, was mich damals so wütend gemacht hat, war die Tatsache, dass die Frage vom Christkind hatte eine große Anziehungskraft. Da steckte etwas dahinter, was mir versprach, dass es da draußen Fragen gibt, die die Menschheit noch nicht beantworten kann, auf die meine Eltern keine Antwort wissen. Und ich begann zu suchen nach anderen Fragen von der gleichen Größe, von der gleichen Anziehungskraft. Und eine von diesen Fragen ist die Frage nach dem Leben. Was ist Leben? Und lässt sich Leben künstlich herstellen? Ja, die Frage ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Wissenschaftler, Theologen und Philosophen haben sich mit ihr beschäftigt. Und eben jetzt ganz besonders in den letzten Jahrzehnten ist es eben so, dass die Wissenschaft Werkzeuge entwickelt hat, diese Frage tatsächlich mit wissenschaftlichen Methoden anzugehen. Und gleich möchte ich die Frage auch an Sie stellen, was Sie glauben, ist es möglich, Leben künstlich herzustellen? Aber bevor ich das tue, müssen wir erstmal definieren. Was ist denn überhaupt Leben? Was ist künstlich und was ist eigentlich herstellen? Ja, beginnen wir mit, was ist Leben? Naja, für mich als Physikerin könnte man sagen, Leben ist ein Zustand des thermodynamischen Nichtgleichgewichts. Leben ist also der Umsatz von chemischen Stoffen, ist chemische Reaktion, ist Veränderung, denn Stillstand, das bedeutet sowas wie Tod. Ja, die NASA definiert Leben als sinngemäß als eine Art von Selbstreproduktion mit Veränderung, also Evolution. Jetzt mögen aber andere protestieren, wie ist denn das mit der Selbstreproduktion? Ein Karnickel kann doch auch nicht sich vermehren. Braucht Mann nicht Frau zur Reproduktion? Also wie ist es mit dem Leben? Vielleicht geht es um Eigenschaften, wie man sie auf Wikipedia findet. Das ist sowas wie Reizbarkeit oder Metabolismus, Stoffwechsel. Einigkeit herrscht also wirklich nicht. Die nächste Frage ist, was ist künstlich? Naja, hier könnte man sagen, künstlich ist alles, was nicht natürlich ist. Und jetzt als Naturwissenschaftler würde man sagen, natürlich ist vielleicht alles, was Naturgesetzen folgt. Aber dann wäre ja auch eine künstliche Zelle vermutlich natürlich, denn schließlich sollte auch sie den Naturgesetzen gehorchen, oder nicht? Jetzt könnte man sagen, vielleicht alles, was ein Streben in sich trägt, so wie Aristoteles gesagt hat, vielleicht alles, was nicht von Menschen gemacht ist. Wie ist es mit Herstellen? Was ist Herstellen? Genügt es zu verändern oder muss man neu schaffen? Der Physiker Feynman sagte, was ich nicht herstellen kann, das kann ich auch nicht verstehen. Also als ob Herstellen wirklich elementarer Teil von dem Erkenntnisprozess selber ist. Das mögen wir als synthetische Biologen sehr, sehr gerne, denn wir stellen gerne her, auch um zu verstehen, was denn das Leben an sich ausmacht. Wenn ich jetzt einen Chip in ein Lebewesen einbringe, ist das jetzt künstlicher oder natürlicher, als wenn ich dessen Gene verändere? Also hier kann man sich auch überlegen, künstlich herstellen ist gar nicht so einfach. Deswegen möchte ich die Frage präzisieren und nochmal Ihnen die Herstellungsmethoden der synthetischen Biologie zeigen. Um künstliche Zellen herzustellen, gibt es zwei Methoden. Einmal den Top-Down-Ansatz und einmal den sogenannten Bottom-Up-Ansatz. Ein Top-Down-Ansatz ist es so, dass man eine lebendige Zelle, eine natürliche Zelle, so wie wir sie kennen, hernimmt und verändert. Zum Beispiel mit Methoden der genetischen Manipulation, um dann Zellen zu erzeugen, die gewisse erwünschte Eigenschaften haben. Ein Beispiel für diesen Top-Down-Ansatz sind die Arbeiten von Craig Venter zum Beispiel, der ein Bakterium hergenommen hat, dessen Genom sich angeschaut hat und überlegt hat, welcher Teil des Genoms ist denn wirklich essentiell für die Funktion des Lebens, also für die Selbstreproduktion, die Evolution. Und so konnte er die Komplexität dieses Bakteriums um ein Vielfaches verringern. Und die Gene, die nötig sind, um Leben am Leben zu erhalten, sozusagen, sind viel weniger als die Gene, die das Bakterium ursprünglich hatte. Und so ist also eine künstliche Zelle entstanden, indem er das Genom einer lebendigen Zelle genommen hat und wiederum in eine lebendige Zelle, nämlich ein Bakterium, eingefügt hat. Also hier ist es immer noch so, dass eine künstliche Zelle aus Zellteilung, aus einer natürlichen Zelle sozusagen hervorgeht. Es ist also nicht so, dass Leben aus Materie entsteht. Denn das ist, was wir in dem Bottom-up-Ansatz versuchen zu machen. Wir versuchen, einzelne Moleküle zu nehmen und die so zusammenzubauen, dass wir künstliche Zellen mit den Eigenschaften von Leben von Grund auf neu aufbauen sozusagen. Also auf eine Art und Weise ist das der fundamentalere Ansatz. Und das ist die Art von künstlichen Zellen, die es bis heute noch nicht gibt. Jede Zelle, die wir heute auf der Erde vorfinden, geht durch Zellteilung aus einer bestehenden Zelle hervor. Irgendwann muss Leben ja aber mal aus Materie entstanden sein, in einem Ursprung, das mit dem Urknall des Lebens sozusagen, müssen sich Moleküle irgendwann mal so zusammengefunden haben, dass eine Zelle entstanden ist mit der Fähigkeit zur Selbstreproduktion und zur Evolution. Und das ist genau die Art von künstlichen Zellen, wie wir versuchen, sie im Labor nachzubauen. Also zurück zur Frage von Anfang. Lässt sich Leben künstlich herstellen? Wir sollten die Frage also präzisieren. Ist es möglich, eine lebendige Zelle, also die kleinste Einheit von Leben, aus molekularen Bausteinen zusammenzusetzen? Und das ist die Frage, die ich jetzt gerne an Sie stellen würde. Wer von Ihnen glaubt, es ist möglich, eine Zelle aus molekularen Bausteinen von Grund auf neu zusammenzusetzen? Vielleicht mal kurz melden. Ein kleiner Teil der Kritiker. Interessanterweise, ich habe diese Frage schon oft gestellt, ja, sowohl Studierenden als auch Schülern, als auch Experten im Feld, ja, also in der synthetischen Biologie. Das Verhältnis an denen, die zweifeln und an denen, die glauben, dass es geht, ist immer gleich. Ist immer sowas wie 80-20, 90-10. Ja? Das heißt, das scheint immer so zu sein. Tatsächlich war das nicht immer so und dazu komme ich gleich. Erstmal möchte ich nochmal konkreter unser Ziel definieren. Unser Ziel ist die Bottom-up-Konstruktion eines lebendigen Modellsystems mit der Fähigkeit zur Selbstreproduktion und zur Evolution. Ist vielleicht nicht die einzige Definition von Leben, aber für ein Modellsystem, finde ich, ist es eine ganz gute. Als Physikerin mag man Modelle, man weiß, wie gut Modelle die nicht lebendige Welt beschreiben. Ja, denken Sie an die Experimente aus der Schule mit der Kugelbahn. Es gibt Modelle, die den Flug der Kugel beispielsweise beschreiben. Und genau ein solches Modell würde ich gern für die lebendige Welt nachbauen. Deswegen brauchen wir eine Definition und für mich ist Fähigkeit zur Selbstreplikation und Evolution eine ganz gute Arbeitsdefinition. Und was ist künstlich, was ist herstellen? Naja, zumindest soll unsere künstliche Zelle so künstlich sein, dass sie funktionierend basierend auf unserer eigenen molekularen Maschinerie. Sie werden später sehen, dass die Bauteile, die wir verwenden, Biomoleküle durchaus sein können, aber dass diese Biomoleküle nicht auf die gleiche Art und Weise funktionieren, wie sie das in einer natürlichen Zelle tun werden. Und die Herstellungsmethoden, die wir dafür verwenden, die werde ich Ihnen auch noch zeigen. Aber vielleicht trotzdem noch mal einen kleinen Blick in die Vergangenheit. Ich habe Ihnen gesagt, wenn ich die Frage vielleicht vor ein paar hundert Jahren gestellt hätte, dann gäbe es nicht dieses 90-10-Verhältnis an Zweiflern und an Leuten, die glauben. Denn tatsächlich ist es so, dass man in der Antike, im Mittelalter bis hin in die Neuzeit ganz selbstverständlich davon ausging, dass Leben die ganze Zeit spontan entsteht aus toter Materie. Dass es ganz natürlich ist, dass wenn man einen Topf Erde irgendwo stehen lässt, dass Pflanzen sprießen, dass es ganz natürlich ist, und das ist ein Beispiel von Aristoteles, dass wenn man ein Fleisch liegen lässt, dass Maden rauskriechen, also als ob Fleisch Maden erzeugen könnte, also aus Materie Leben zu machen, davon ging man ganz natürlich davon aus, dass es ein natürlicher Prozess ist, der ständig am Ablaufen ist. Und das ging so lang, bis ein italienischer Arzt ein sehr schlaues Experiment gemacht hat. Er hat nämlich ein Fleisch luftdicht abgeschlossen und hat gezeigt, dass wenn es keinen Einfluss von außen gibt, dann entstehen auch keine Maden. Also ob Leben wirklich spontan entsteht, wurde damals dann in der Neuzeit zum ersten Mal wirklich angezweifelt. Und tatsächlich ging es dann mit der Mikroskopie und so weiter los, dass man eben gesehen hat, dass Leben aus kleinsten Einheiten in Zellen besteht, dass diese Zellen sich teilen und dass es eben so ist, dass jede Zelle aus einer vorhergehenden Zelle entsteht. Also genau, Leben kommt von Leben. Ja, dann ging man noch weiter und sagte, naja, also wenn nur Leben Leben machen kann, dann gibt es vielleicht sogar Biomoleküle, die nur lebendige Systeme erzeugen können. Also Moleküle wie der Harnstoff Urea zum Beispiel. Man ging davon aus, dass das ein Produkt eines Lebewesens ist. Dass das kein Produkt ist, was man jemals synthetisch im Labor herstellen könnte. Heute wissen wir, dass dem nicht so ist. Die organische Chemie hat uns gezeigt, dass man Urea, den Harnstoff im Labor, synthetisieren, künstlich herstellen kann. Und wir wissen, dass es eben nicht nur Lebewesen sind, die Biomoleküle herstellen können. Und ich hoffe nun, dass wir an genau dem gleichen Punkt in der synthetischen Biologie sind. Dass wir also auch irgendwann diesen Übergang schaffen, dass wir jetzt vielleicht sagen, Mensch, nur Leben kann Leben herstellen, aber irgendwann es vielleicht schaffen, eine Zelle im Labor künstlich herzustellen, so wie es gelang lang, Harnstoff zu synthetisieren. Das ist also meine Meinung zu dem Thema. Ja, ich glaube, dass es möglich sein wird, eine künstliche Zelle von Grund auf neu aufzubauen. Ich glaube, sonst würde ich nicht die Forschung machen, die ich heute mache. Ja, vom Bau einer künstlichen Zelle, wenn es denn möglich ist, wie würden wir denn anfangen? Wie würden wir anfangen, wenn unser Problem so schwierig ist? Eine Zelle besteht aus Millionen von Bestandteilen. Wie beginnen wir, eine Zelle von Grund auf neu aufzubauen? Naja, vielleicht können wir ja Inspiration nehmen. Ich war lange Zeit in England, deswegen ist mir dieses elektronische Gerät sehr bekannt, der Toaster. Vielleicht können wir, wenn wir Leben noch nicht künstlich herstellen können, vielleicht können wir Inspiration nehmen von einigen von den technischen Dingen, die wir schon bereits künstlich herstellen können. Wenn ich einen Toaster nachbauen wollen würde, was würde ich tun? Vermutlich würde ich hergehen und den Toaster erstmal in seine Bestandteile zerlegen. Und ich würde mir überlegen, welches sind die Bestandteile, die wirklich essentiell sind für die Funktion eines Toasters. Und dann würde ich versuchen, diese Bestandteile zusammenzusetzen und würde das Experiment machen, würde den Toaster testen. Und tatsächlich ist das ein Experiment, was tatsächlich gemacht wurde von einem Künstler. Sie können darüber nachlesen. The Toaster Project ist wirklich ein schönes Buch, wie Thomas Thwaites versucht hat, einen Toaster aus seinen molekularen Bestandteilen, aus den Bestandteilen, aus den elektronischen Bestandteilen von Grund auf neu zusammenzubauen. Sie sehen das Endergebnis hier. Sehr, sehr teuer, funktioniert sehr, sehr schlecht. Es hat zum Beispiel nicht die automatische Ausschaltfunktion, die die Toaster heute haben. Das heißt, das Brot verbrennt sehr, sehr oft. Und irgendwie muss man doch sagen, es ist eine verlorene Chance, richtig? Eine verlorene Chance für Innovation. Denn wenn man jetzt vielleicht ohne irgendwelche Vorstellungen, wie denn ein Toaster auszusehen hat, an das Problem herangehen würde, dann würde man sich vielleicht Toaster überlegen, die besseres Brot machen oder weniger Energie verbrauchen. Man würde vielleicht einen Toaster heutzutage ganz, ganz anders bauen als so. Naja, wenn man diese Lektionen auf die synthetische Biologie überträgt, was können wir machen? Naja, wir können auch eine Zelle, eine lebendige Zelle hernehmen, so wie wir sie kennen, die Zelle, wie sie heute existiert. Wir könnten sie in ihre Bestandteile zerlegen. Wir könnten uns dann überlegen, welches sind die essentiellen Bestandteile, die die Zelle für ihre Funktion benötigt. Und wir könnten die dann in eine Zellhülle, in ein Lipidvesikel einkapseln und wir könnten die Funktionen testen. Und dann würden wir merken, um Leben künstlich nachzubauen, reicht nicht ein Bauteil, sondern wir brauchen sehr, sehr viel mehr. Und das ganze Problem wird sehr, sehr schnell sehr, sehr komplex. Das heißt, Leben basierend auf dem Leben, wie wir es kennen, künstlich nachzubauen, ist ziemlich schwierig. Jetzt können wir aber uns überlegen, wir haben ja hier eine Einschränkung gemacht. Wir verwenden nur Bauteile, die es heute schon gibt, die heutige Zellen verwenden, so wie Thomas Thwaites nur Bestandteile verwendet hat, die ein heutiger Toaster verwendet. Das heißt, wir können uns überlegen, wenn wir ganz ohne Wissen über welche Bauteile eine Zelle heute verwendet, an das Problem Leben herangehen, können wir uns überlegen, können wir eine Zelle von Grund auf neu zusammenbauen als Einheit, die eine Form von Information in Funktion übersetzt, mit irgendeiner Form von molekularen Hardware, wo Evolution auf der Funktion ansetzt und also unsere eigene molekulare Hardware bauen und damit ein funktionales zelluläres Modellsystem, was vielleicht ganz, ganz anders aussieht als die Zellen, die wir heute kennen. Denn auf eine Art und Weise macht das das Problem nicht schwieriger, sondern leichter. Stellen Sie sich vor, wir gehen nicht vor wie ein Archäologe, der die Puzzlestücke versucht zusammenzusetzen, sondern wir sagen, okay, welche Werkzeuge, welche Materialien können wir verwenden, um unseren Fokus auf Funktion zu shiften, um etwas nachzubauen, was dieselbe Funktion hat wie Leben, wie wir es kennen. Und dann können wir uns natürlich fragen, okay, welche Werkzeuge sind sinnvoll? Welche Materialien sind sinnvoll? Und ich will Ihnen sagen, dass eins der wichtigen Lektionen, die ich gelernt habe, ist, dass es keinen Sinn macht, sich zu versperren, sondern dass man vielleicht seine Lieblingswerkzeuge, Lieblingsmaterialien hat, aber Teil unserer täglichen Arbeit und Teil auch dessen, was mir so viel Spaß an der synthetischen Biologie macht, ist, dass wir natürlich immer die Augen offen halten dürfen nach neuen Werkzeugen und neuen Materialien. Aber heute möchte ich Ihnen unsere Werkzeuge vorstellen, die wir schon verwendet haben, die Materialien, die wir zum Bau einer künstlichen Zelle verwenden und die Funktionen, die wir schon realisieren konnten. Fangen wir mit den Werkzeugen an. Tatsächlich ist ein Werkzeug, das wir verwenden, die Mikro Mikrofluidik. Die Mikrofluidik ist eine Technologie, mit der man auf Chips kleine Kanälchen herstellt. Leben passiert in Wasser. Das heißt, wir können Wasser durch diese Kanälchen schicken. Leben passiert auf der Mikroskala. Also, sag ich mal, etwa eine Zelle ist so dick wie ein menschliches Haar. Das heißt, wir haben Kanälchen, die sind so dick wie ein menschliches Haar. Wir können in sehr hohem Durchsatz zellgroße Kompartimente herstellen. Wir können dann Komponenten in diese künstlichen Kompartimente einbringen und sie dabei wachsen lassen. Wir können wiederum andere Chip-Einheiten verwenden, um diese Zellkompartimente wieder zu teilen, um eine Art von Zellzyklus nachzumachen sozusagen. Wir können dann die Kompartimente sortieren nach ihren Eigenschaften, sowie Selektionen der Natur, die gut funktionierenden Zellen von den schlecht funktionierenden selektiert. Und wir können dann unsere Zellen zum Beispiel freilassen oder 3D-drucken in einer gewissen Konformation. 3D-Drucken habe ich gerade schon erwähnt. Tatsächlich ist 3D-Druck ein weiteres Werkzeug, das wir sehr, sehr gerne verwenden. Denn stellen Sie sich vor, in der synthetischen Biologie haben wir sowas wie ein Ship-in-a-Bottle-Problem, ein Schiff-in-der-Flasche-Problem, richtig? Es ist so, dass sobald wir eine Zellhülle haben, ist es sehr, sehr schwer, Komponenten in dieser Zellhülle in Raum und Zeit zu positionieren, weil die Hülle verhindert ja, dass wir in sie eingreifen können sozusagen. Ja, so wie die Hülle um dieses Schiff es schwierig macht, das Schiff aufzubauen. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir einen Laser verwenden, Licht verwenden, Licht kann sehr wohl durch die Hülle des Kompartiments in das Innere des Kompartiments eindringen. Und deshalb, als ich nach Heidelberg kam, habe ich mir überlegt, was würde eigentlich passieren, wenn wir Laserlicht verwenden, um im Inneren von künstlichen Zellvesikeln sozusagen zu drucken. Und das da war eine Animation von meinem damaligen Masterstudenten, jetzigen Doktoranden Tobias Abele, wie wir uns den Druck innerhalb von solchen Lipidvesikeln vorgestellt haben. Tatsächlich haben wir dann das Druckmaterial innerhalb von den Lipidvesikeln eingekapselt und konnten dann innerhalb von künstlichen Zellen drucken und Materialien aufbauen. So kann man sich vorstellen, dass man Stück für Stück Komponenten positionieren und drucken kann und Zellen mit ihrer komplexen inneren Struktur sozusagen aufbauen könnte. Jetzt geht es nicht nur um Struktur, es geht natürlich auch um Funktion. Ein Beispiel für das, was wir gedruckt haben, sind tatsächlich kleine Kanälchen, die den Austausch von Informationen, von Stoffen, von diesen künstlichen Vesikeln mit ihrer Umgebung sozusagen ermöglichen. Weil diese gedruckten Strukturen sind eben porös und so kann man Moleküle durch die Strukturen von außen zum Beispiel nach innen schicken. So, jetzt mögen Sie sagen, all diese Strukturen sind schön, aber sind irgendwie auch passiv. Richtig? Leben, da geht es ja um Dynamik, da geht es um Veränderung. Das heißt für mich, wir brauchen bessere Materialien. Und das bringt mich zu den Materialien, die wir verwenden. Und wieder könnte man sagen, naja, welche Materialien soll man denn zum Bau einer künstlichen Zelle verwenden? Und wieder könnte man sagen, naja, schauen wir uns doch natürliche Zellen an. Welche Materialien ermöglichen denn die Funktionen von Zellen? Und wir werden sehen, dass das sehr, sehr oft Proteine sind. Proteine sind die Maschinerie der Zelle. Das sind Eiweiße, die letztlich all die Dynamik ermöglichen, die wir als Leben kennen. Die Bewegung, die Teilung von Zellen, all das passiert basierend auf Proteinen. Proteine haben aber ein großes Problem. Und zwar, Proteine können sich leider nicht selbst kopieren, können sich nicht vervielfältigen. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine künstliche Zelle bauen würde, basierend auf Proteinen, dann hätte sie nicht die Fähigkeit zur Selbstreplikation. Und Leben bedeutet Vervielfältigung. Das bedeutet, basierend auf Proteinen, auf Eiweißen alleine, werden wir niemals eine künstliche Zelle bauen können. Das heißt, was macht die Zelle? Was macht Leben? Was macht die Natur? Die Natur hat DNA als Erbinformationsspeicher, die übersetzt wird in RNA und die wiederum wird übersetzt in Proteine. DNA macht RNA, RNA macht Protein. Das nennen wir das zentrale Dogma der molekularen Biologie. Leben überall auf unserem Planeten, jede Form von Leben, die wir kennen, kann Proteine nicht vervielfältigen, sondern braucht diesen Fluss von Information zu Funktion sozusagen. Und das macht Leben ganz schön komplex, denn wir brauchen etwa 150 Gene, nur um es zu ermöglichen, aus DNA, RNA und das RNA-Protein zu machen. Das heißt, wenn wir künstliches Leben so herstellen wollen, dass es dem zentralen Dogma der molekularen Biologie folgt, so wie das Leben es heute tut, dann ist das Herstellen von Leben ganz schön komplex. Und tatsächlich habe ich Kollegen, die das versuchen. Die versuchen, die gesamte Maschinerie zum Kopieren von DNA, RNA, Protein in Lipidvesikeln zum Laufen zu bringen. Aber das ist noch ein weiter Weg und ich bin gespannt, ob es funktionieren wird. Tatsächlich glaube ich, dass wenn es möglich sein wird, eine Zelle von Grund auf neu herzustellen, dass es dann nicht nur Leben 2.0 sozusagen geben wird, sondern auch 3.0, 4.0, 5.0 und so weiter. Dass es also verschiedene Arten und Weisen gibt, Leben von Grund auf neu aufzubauen. Und Leben, so wie es funktioniert, ist eben eine Variante. Eine andere Variante wäre zu sagen, gibt es Moleküle, die einfacher sind? Gibt es Moleküle, die die inhärente Fähigkeit haben, sich selbst zu kopieren? Und ja, die gibt es. DNA und RNA. Das heißt, wir überlegen uns, können wir DNA und RNA als Baumaterial verwenden, um Funktionen, um eine funktionierende Zelle von Grund auf neu aufzubauen. Vielleicht haben Sie schon mal gehört von der RNA-Welthypothese, die in dem Kontext des Ursprungs des Lebens häufig diskutiert wird. Also tatsächlich ist es auch so, dass wenn wir uns die Evolution des Lebens, bevor es die ersten Zellen gab, anschaut, dass es viele, viele Wissenschaftler gibt, die sagen, dass RNA eine ganz zentrale Rolle gespielt hat als Molekül, das sowohl die Fähigkeit hat, Reaktionen zu katalysieren und Funktionen anzutreiben, als auch die Fähigkeit, sich selbst zu replizieren. Und das ist ein Grund für mich, Leben basierend auf DNA und RNA neu aufzubauen. Aber eben nicht der einzige. Ich glaube, dass es einfach sehr viel einfacher macht, zu ersten funktionierenden Zellen zu kommen. Deshalb ist also DNA und RNA als Nukleinsäuren sozusagen sind unsere Baumaterialien. Die DNA oder RNA-Nanotechnologie ist tatsächlich das wissenschaftliche Feld, was sich damit beschäftigt, DNA als Baumaterial zu verwenden. Hier geht es also wirklich nicht um Genetik. Die Erbinformation, die in dieser DNA steckt, ist uns erst einmal egal. Sondern es geht wirklich um Baukunst in der Nanowelt. Sie kennen die DNA sicherlich als dieses gewundene Helix-Molekül, so wie es in unseren Zellen vorliegt. Und wenn man die DNA jetzt entwindet, dann kommt das genetische Alphabet, der Code des Lebens sozusagen zum Vorschein. Und eigentlich sieht man, dass die DNA aus zwei einzelnen Strängen basiert, die zusammenbinden, basierend auf Paarungen von zwei Basen, Adenin mit Paart mit Thymin und Guanin, das G im genetischen Code, Paart mit dem C, dem Zytosin im genetischen Code. Und basierend darauf funktioniert auch das Bauen mit DNA. Stellen Sie sich vor, wir nehmen einen Schnipsel DNA. Wir verlängern jetzt jeden Strang der DNA einzeln, sodass es aus dem Doppelstrang ein Einzelstrang hervorsteht und ein Einzelstrang hier hervorsteht, die nicht miteinander binden können, weil der genetische Code hier nicht zu dem hier passt. Was könnte man da machen? Man könnte einen dritten DNA-Strang künstlich herstellen, der die beiden Stränge als Bindungsstelle sozusagen verwendet. Und was entsteht, ist dieses Y-förmige Motiv. Also haben wir aus DNA schon mal so etwas gebaut. Sieht sehr, sehr einfach aus. Wir können weitermachen. Wir können sagen, okay, wir verlängern die Arme von diesem Y sozusagen. Und wenn jetzt die Sequenzen hier an den drei Enden wiederum mit sich selber binden können, was passiert? Wir können größere Materialien bauen, ein sogenanntes Hydrogel, ein Gel aus DNA. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir bringen jetzt eine lichtspaltbare Modifikation ein in diesen kleinen Enden, was können wir machen? Sind zurück beim 3D-Laserdruck mit DNA. Wir können DNA innerhalb von Lipidvesikeln drucken. Und jetzt verwenden wir eben DNA tatsächlich als Druckmaterial. Was Sie hier sehen, ist tatsächlich ein Lipidvesikel. Innerhalb von diesem Lipidvesikel, alles was gelb ist, ist tatsächlich DNA. Das heißt, wir haben hier ein kleines Smiley sozusagen in dieses Lipidvesikel gedruckt. Ich sollte sagen, danke an Ned Seaman. Er ist der Vater sozusagen der DNA-Nanotechnologie. Es war seine Idee zu fragen, kann man DNA denn nicht auch als Baumaterial verwenden, über die Verwendung als Erbinformationsspeicher hinaus. Er erzählt immer, dass er dieses Bild von MC Escher gesehen hat, wo diese Fische wie in einem Kristall angeordnet sind, und hat sich gefragt, könne man nicht so einen Kristall auch aus DNA nachbauen. Und tatsächlich ist ihm genau das gelungen. Genau das ist, was wir hier machen. Es ist aber auch möglich, komplexere Strukturen aus DNA zu bauen. Stellen Sie sich vor, wir haben nicht nur drei kurze Stränge, so wie ich es Ihnen gezeigt habe auf der Folie, sondern wir haben tatsächlich einen ganz, ganz langen Einzelstrang von DNA. Solche ganz, ganz langen Einzelstränge gibt es zum Beispiel im Genom von Viren. Das heißt, wir könnten einfach das Genom von einem Virus isolieren und dann könnten wir diesen Strang sequenzieren. Wir könnten also auslesen, welche Erbinformation in dem Strang steckt. Wir wüssten genau, was ist die Abfolge der Basen A, T, G und C, was ist der genetische Code innerhalb von diesem Einzelstrang von DNA. Und dann könnten wir kurze DNA-Sequenzen so künstlich herstellen, dass sie an bestimmten Positionen von diesem Einzelstrang an DNA binden können. Jetzt stellen Sie sich vor, dieser Teil ist komplementär zu diesem hier. Der genetische Code passt genau. Und zu diesem Ende an der anderen Seite. Und jetzt sehen Sie schon, was passiert ist. Wir haben DNA sozusagen in einen Ring zusammengefaltet. Mit mehreren von diesen kurzen Sequenzen können wir jetzt auch komplexere DNA-Strukturen herstellen. Oder mit noch mehreren eben noch komplexere Strukturen. Und so können wir wirklich mit DNA auf der Nanoskala bauen sozusagen. Und jetzt ist es so, dass jede Sequenz innerhalb von diesem gebauten sogenannten DNA-Origami einzigartig ist. Und das bedeutet, dass wir chemische Modifikationen innerhalb von diesem DNA-Origami anbringen können, wo wir wollen. Wir beginnen mit einem Einzelstrang von DNA. Wir designen kurze Sequenzen, die an gewissen Positionen binden können und dadurch diesen Einzelstrang zusammenfalten. Wir haben viele davon und viele davon können wir eben komplexe Strukturen formen. Und wir können diese Strukturen auch verändern, einfach indem wir einen anderen Satz sozusagen von kurzen Sequenzen verwenden. Und das bedeutet, wir kennen die DNA-Sequenz überall in dieser Form und wir können Modifikationen da anbringen, wo wir das wollen. Jetzt könnte man sich fragen, was bringt uns das? Es hilft uns beim Bau von molekularer Maschinerie für künstliche Zellen. Aber es hilft uns auch, um Fragen zu beantworten, zum Beispiel in der Immunologie. Jetzt kann man zum Beispiel sich überlegen, naja, wenn man sich so ein Virus anschaut, dann sind die Oberflächenproteine auf dem Virus ganz genau an bestimmten Stellen positioniert. Wenn wir uns jetzt einen Impfstoff anschauen beispielsweise, dann impfen wir immer nur einen Teil davon sozusagen. Könnte es die Impfung besser machen, wenn wir Antigene, also wenn wir die Komponenten sozusagen spezifisch positionieren, in den Abständen anbringen beispielsweise, wie sie auch im Virus vorliegen. Wir können also DNA-Origami als eine Art von molekulares Schachbrett verwenden, um Komponenten zu positionieren, so wie wir sie brauchen auf der Nanoskala sozusagen. Und damit bauen wir Bauteile für künstliche Zellen oder eben auch verwenden die gleichen Bauteile, um gemeinsam mit unseren Kollegen Fragen aus der Immunologie zu beantworten. Jetzt möchte ich Ihnen aber ein Beispiel zeigen für Funktionen, die wir mit DNA-Origami, mit DNA-Nanotechnologie nachgebaut haben. Tatsächlich die Funktion, die ich Ihnen heute zeigen will, ist die Funktion eines künstlichen Zellskeletts. Ein Zellskelett macht eigentlich ganz schön viel in einer Zelle. Also der Name Skelett wird eigentlich den vielfältigen Funktionen, die ein Zellskelett hat, gar nicht gerecht. Skelett denkt man vielleicht an Form. Aber tatsächlich ermöglicht ein Zellskelett auch Transport von Komponenten innerhalb der Zelle. Es ermöglicht eine Zellteilung. Es gibt der Zelle ihre Form. Es ist also ganz, ganz wichtig für jede Art der Funktion. So ungefähr sieht ein Zellskelett aus. Es besteht aus diesen Filamenten, die die Zelle eben in Form bringen sozusagen. So ähnliche Filamente können wir mit DNA-Origami nachbauen. Besteht hier aus 5 DNA-Sequenzen, die aneinander binden und dann diese langen, langen Filamente formen. Und Sie sehen hier, wie wir diese künstlichen Zellskelette innerhalb von künstlichen Zellhüllen eingebracht haben. Jetzt will man dem Ganzen natürlich auch Funktionen geben. Zellskelett ist verantwortlich für den Transport von Molekülen innerhalb von einer Zelle. Insbesondere Lipidvesikel werden aufgeladen auf die Zellskelette sozusagen und dann von einem Ende zum anderen beispielsweise transportiert mit der Hilfe von molekularen Motoren, die auf diesen Zellautobahnen sozusagen entlangfahren. Nun, wenn wir sowas mit DNA nachbauen wollen, dann müssen wir uns einen komplett anderen Mechanismus überlegen. Wir haben uns tatsächlich überlegt, wie können wir mit DNA diese Vesikel an den DNA-Filamenten anbringen und wie können wir dann ein Protein als Maschine benutzen, die diese Bindungsstellen abschneidet, sodass das Vesikel immer weiter nach vorne rollen kann. Und tatsächlich konnten wir diesen Mechanismus etablieren. Wir konnten also Vesikel entlang des Filaments transportieren, indem wir sie an diese Zytoskelette aus DNA gebunden haben, dann ein Enzym dazugeben, was die Bindungen schneidet, sodass das Partikel auf dem Filament sozusagen entlangrollen kann und zwar in eine Richtung, weil die Bindungsstellen werden abgeschnitten an den Stellen, wo das Vesikel schon gewesen ist. Jetzt kann man sagen, naja, was gibt es doch in der Natur schon, einen Transportmechanismus. Dem ist auch so. Aber tatsächlich ist es eben so, dass wenn man all diese unterschiedlichen Proteine, die diese Form von Transport innerhalb von Zellen ermöglichen, in künstliche Zellen einbringen wollen würde, würde das System sehr, sehr schnell, sehr, sehr komplex werden. Und Proteine können sich nicht selbst replizieren. Deswegen macht es, denke ich, dennoch Sinn, Dinge mit DNA nachzubauen. Wenn man im Elektronenmikroskop sich das Ganze anschaut, dann kann man sehen, wie hier das Transportpartikelchen sozusagen auf dem DNA-Filament sitzt und dann nach und nach da entlangrollt. Ungefähr 100 Nanometer pro Minute, ungefähr 10-mal langsamer als Transport in natürlichen Zellen. Aber immerhin ein Anfang. Ja, und tatsächlich ist es so, dass ein ganz ähnlicher Transportmechanismus wie der hier, den wir hier beschreiben, auch vom Influenza-Virus benutzt wird. Also können wir durchaus was lernen, was durchaus auch für die Virologie relevant ist. Wir können die Zellform anpassen mit unseren künstlichen Zellskeletten, indem wir DNA-Filamente an die Lipidmembran binden zum Beispiel. Jetzt kann man fragen, okay, das Wichtigste ist doch aber immer noch die Zellteilung. Eine künstliche Zelle ist vielleicht keine künstliche Zelle, bis sie sich nicht selbst vervielfältigen kann. Und wiederum können wir Inspiration von der Natur nehmen. Richtig, wie teilen sich denn natürliche Zellen? Natürliche Zellen teilen sich, indem sie ihr Zellskelett erstmal bündeln, einen Ring formen, diesen Ring in der Mitte der Zelle positionieren und dann kontrahiert sich dieser Ring und schnürt das Zellkompartiment in zwei separate Zellkompartimente ab. Wenn wir so etwas aus DNA-Zellskeletten nachbauen wollen, dann könnten wir erstmal hergehen und diese DNA-Filamente bündeln. Das haben wir gemacht. Dann haben wir uns überlegt, okay, als nächstes müssen wir Ringe formen. Wäre auch gemacht. Dann müssen wir diese Ringe kontrahieren. Auch das hat funktioniert. Was uns noch fehlt, ist diese Ringe dann tatsächlich in Lipidvesikel zu bringen und die Lipidvesikel zur Teilung zu bringen. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Denn Chemie und Biologie ist immer ein bisschen schwieriger als die Physik. Deswegen gehen wir zurück zur Physik. Haben uns überlegt, als Physiker denkt man, Teilung, das sind zwei Spalten, das kann doch nicht so schwierig sein. Ja? Also geht man an die Tafel, überlegt sich, was braucht man denn zur Teilung? Naja, irgendwie muss man zur Teilung das Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis verändern. Richtig, weil wenn man sich eine Kugel vorstellt, dann hat die im Vergleich zu zwei Kugeln eben eine kleinere Oberfläche verglichen mit ihrem Volumen, als wenn man dann zwei einzelne Kugeln hat. Was machen Zellen? Naja, Zellen produzieren mehr Zellhülle, sodass sie mehr genug Oberfläche haben, sozusagen, um sich teilen zu können. Unsere künstlichen Zellen können keine Zellhülle produzieren, noch. Das bedeutet, wir müssen sie einfach schrumpfen lassen und dann haben wir genug Oberfläche, um diese Zelle in zwei zu teilen. Also wir verwenden dafür Osmose, den Prozess, dass Wasser aus der Zelle ausströmt. Wir lassen sie sozusagen schrumpfen, so wie wenn man Luft aus einem Ballon herauslässt. Dann müssen wir eine Einschnürung formen. Und das geht durch die Linienspannung oder die spontane Krümmung. Das sagt die theoretische Physik und das sagen auch tatsächlich die Experimente. Wir können also künstliche Zellkompartimente herstellen. Wir können den osmotischen Druck einstellen, sie also schrumpfen lassen, können dann diese künstliche Zelle sehr reproduzierbar in zwei Tochterzellen teilen. Wir haben gemerkt, dass das Ganze so reproduzierbar ist, dass wir tatsächlich auch einfach nur im Mikroskop uns die Form dieser Zellen anschauen können und vorhersagen können, was die Zahl der Teilchen in Lösung sein muss. Also Zahl der Teilchen in Lösung ist die Osmolarität. Wir wissen, dass die Zelle sich teilt bei einer Osmolarität von Wurzel 2. Das bedeutet, wir können unsere sich teilenden künstlichen Zellen als Osmolaritätssensor benutzen. Tatsächlich ist es so, dass aktuelle Sensoren für die Zahl der Teilchen in Lösung die Lösung einfrieren müssen, um das Messen der Osmolarität zu ermöglichen. Und wir hoffen, dass wir dazu beitragen können, dass in der Zukunft Osmolarität auch unter Mikroskop in wässriger Lösung gemessen werden kann, sodass man zum Beispiel weiß, in welcher Osmolarität sich Zellen befinden. Und das ist ein wichtiger Indikator für gewisse Krankheiten beispielsweise, wenn das eben nicht ganz korrekt ist. Und so hoffen wir dazu beizutragen, Osmolaritäten zu messen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wenn man Forschung macht, die komplett neugiergetrieben ist, dass man dann manchmal Lösungen findet, auf die man anders gar nicht gekommen wäre. Henry Ford hat mal gesagt, wenn ich die Leute damals gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Das heißt, manche Lösungen kann man gar nicht erdenken, wenn man nicht einfach neugiergetrieben ausprobiert und über Lösungen stolpert, die man vielleicht so anders gar nicht gesehen hätte. Und das ist, finde ich, für mich auch eine Art von Legitimation, Forschung aus Neugier zu machen. Was nun? Wenn man eine Zelle bauen will, dann braucht man Information. Das inzwischen ist uns auch die Teilung von DNA-gefüllten Vesikeln gelungen. In diesem Video hier sehen Sie die zufällige Aufteilung der DNA auf die Tochtervesikel. Jetzt ist es so, wenn wir mehr Kontrolle über die Aufteilung haben wollen, können wir DNA-Kondensate bilden, so eine Art von künstlichen Zellkern, die wir mit Licht spalten können und dann tatsächlich diesen künstlichen Zellkern sozusagen auf zwei Tochterzellen aufteilen können. Und das können wir hoffentlich mit der Teilung der Zellkompartimente selbst verbinden. Aber was fehlt? Das möchte ich wirklich ganz betonen. Was fehlt zum Leben, ist die Kopplung zwischen Teilung und Information. Denn das ist das, was Evolution ermöglichen würde. Und das ist, wo die synthetische Biologie aus meiner Sicht erst wirklich spannend wird. Was brauchen wir? Wir müssen unsere DNA-Strukturen genetisch kodieren. Wir müssen die funktionale Hardware genetisch kodieren. Wir machen das, indem wir nicht nur DNA, sondern auch RNA-Origami verwenden. So können wir diese Strukturen in DNA kodieren und dann die Funktionen mit RNA-Origami ausführen. Und dann können wir beginnen zu sagen, wir fangen an mit einer DNA. Wir vervielfältigen diese DNA und beim Vervielfältigen machen wir Fehler. Wir erlauben uns Fehler, zufällige Fehler, sogenannte Mutationen. Und diese mutierten DNA-Stücke bringen wir dann in Vesikel ein. Wir bringen die Vesikel zur Teilung oder eben auch nicht. Nur die Vesikel mit einem funktionierenden DNA-Zellskelett zum Beispiel können, oder RNA-Zellskelett können sich teilen. Wir sammeln diese Vesikel, wir sequenzieren ihre DNA. Wir werden verstehen, was zur Teilung geführt hat und wir können den gesamten Prozess wiederholen. Und so können wir beginnen. Das ist quasi Evolution. Das ist genau, was in der Evolution passiert ist. Es entstehen zufällige Fehler. Diese zufälligen Fehler führen dazu, dass etwas entweder nicht funktioniert oder eben ein bisschen besser funktioniert. Und wenn es uns gelingt, die Teilung von Vesikeln zu kodieren in DNA, dann kann es uns eben gelingen, Evolutionsprozesse nutzbar zu machen, um unsere künstlichen Zellen zu verbessern. Und das, würde ich sagen, bringt uns unserem Ziel näher, der Bottom-up-Konstruktion eines lebendigen Modellsystems mit der Fähigkeit zur Selbstreplikation und der Evolution basierend auf unserer eigenen Maschinerie, die wir aus DNA und RNA-Origami nachbauen. Ja, wird der Bau künstlicher Zellen unser Leben verändern? Das ist die Frage vom Anfang, wenn wir schon zur Definition vom Anfang zurückbekommen sind. Sicherlich spreche ich immer gerne über die Chancen, aber ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, auch über die Risiken zu sprechen. Denn schließlich im Endeffekt ist das, was wir machen, eine Art von Gain of Function Research, eine Art von Funktionsverbesserungsforschung sozusagen. Ja? Und dann muss man sich natürlich überlegen, was ist, wenn das außer Kontrolle gerät beispielsweise. Und genau deshalb finde ich es so wichtig, dass wir nicht nur Wissenschaftler an Bord haben, sondern eben auch die Ethik, die Philosophie und auch Sie, die uns Input geben zu dem, was wir machen. Tatsächlich ist es so, dass unsere künstlichen Zellen, die es ja noch gar nicht gibt, so fragil sind, dass sie im Wettbewerb mit natürlichen Zellen, die basierend auf Proteinen, viel, viel schneller sein können, wahrscheinlich das Nachsehen haben werden. Aber dennoch ist es wichtig, eben Regularien zu haben, die uns davor schützen, dass sich diese künstlichen Zellen ausbreiten, so wie wir es auch mit gentechnisch veränderten Organismen beispielsweise schon machen. Denn das ermöglicht uns wiederum, die Chancen auszunutzen. Und die sind, glaube ich, phänomenal, nicht nur was den Weg angeht. Ich habe schon gesagt, es gibt neue Technologien wie DNA-Origami, wie Sensoren, die wir einfach entwickeln in diesem Prozess, aber auch, wenn es die synthetischen Zellen, so wie wir sie uns vorstellen, dann mal gibt und wir Evolutionsprozesse in der Fertigung nutzbar machen könnten, dann wäre das eine ganz, ganz neue Art der Produktion. Und darauf bin ich echt gespannt und ich glaube, das wird sehr, sehr viel ermöglichen, insbesondere in der Medizin. Ich habe Sie heute mitgenommen auf eine kleine Reise durch unseren Weg, wie wir neue Werkzeuge verwenden, sowas wie Laserdruck oder Mikrofluidik, neue Materialien wie DNA-Origami oder RNA-Origami, um Funktionen von künstlichen Zellen, wie zum Beispiel die künstliche Zellteilung, zu realisieren. Und jetzt fragen Sie mich wahrscheinlich, ja, wann ist es denn soweit? Ich muss Ihnen sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube, der Weg ist es wert, allein schon, ja, weil es eben diese Technologien gibt, die jetzt schon nutzbar sind. Wann ist es soweit? Ich würde diese Art von Forschung nicht machen, wenn ich nicht glauben würde, dass zumindest im Laufe meiner Karriere, die noch bevorsteht, es der Wissenschaft gelingen wird, Leben oder eine künstliche Zelle herzustellen. Ja, und damit möchte ich Danke sagen. Und bevor ich mich bei Ihnen bedanke, möchte ich mich ganz besonders bei dem Team bedanken. Es ist ganz, ganz wichtig zu sagen, dass die Forschung, die Ergebnisse, die ich Ihnen heute gezeigt habe, nicht meine eigene Arbeit aus dem Labor sind, sondern die Arbeit von diesem Team hier. Das heißt, tatsächlich macht es ganz, ganz viel Spaß, mit diesen Studierenden, Doktoranden und Postdocs zusammenzuarbeiten an der großen Frage, lässt sich Leben künstlich herstellen? Und schließlich möchte ich mich bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse an unserem Puzzle des Lebens. Vielen, vielen Dank.
Die Molekularbiologin Kerstin Göpfrich war das für euch über ihre Arbeit an künstlichen Zellen. Krasse Forschung, finde ich. Ja, das war unser Vortrag für diese Folge. Und ganz am Anfang, da hatte ich euch ja mehr Infos zu unserem Live-Hörsaal versprochen. Und die kommen jetzt. Manche haben es einfach leichter. Checken der eigenen Privilegien soll helfen, Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft abzubauen. Ich weiß, es reicht, denn ich bleib so, wenn man nicht blass wird. Funktioniert das wirklich?
Die Kritik von Privilegien ist uneingeschränkt begrüßenswert. Aber das Checken von Privilegien trägt nur dazu bei, bestehende Ungleichheit festzustellen. Es hilft nicht, diese Ungleichheit auch zu verstehen oder zu bekämpfen.
Privilegienkritik. Den Kampf gegen strukturelle Vorteile neu denken. Darüber spricht der Tübinger Erziehungswissenschaftler Markus Rieger-Ladig im nächsten Live-Hörsaal am 11. Oktober in Berlin. Ihr wollt dabei sein? Wir verschenken Tickets. Schreibt uns einfach bis zum 31. August an mail@deutschlandfunknova.de. Der Hörsaal live. Wir freuen uns schon total. Stattfinden wird das Ganze übrigens im Museum für Naturkunde Berlin. Das veranstaltet das Festival auch zusammen mit der Produktionsfirma Auf die Ohren. Alle Infos findet ihr, wie schon gesagt, auf unserer Seite. Der Link dorthin steht auch in den Shownotes. Und da erfahrt ihr dann auch, wo ihr Tickets kaufen könnt, falls ihr nicht unter den Glücklichen seid, die welche geschenkt bekommen. Genau, 5x2 Karten haben wir nämlich hier. Ihr könntet also auch noch jemanden mitnehmen. Also schnell schreiben und vielleicht treffen wir uns dann bald unter riesigen Saurierskeletten zu spannenden Wissenschaftspodcasts und dann übrigens auch noch zu einer richtig schönen Party. Ich bin Katrin Ohlendorf, bis bald und macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. deine Podcasts.